SR Kultur. Religion und Welt.
Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon ist Matthias Alexander Schmidt. Wenn CDU-Politiker über Flüchtlinge und Migration sprechen, muss ganz deutlich werden, dass sie anders reden als die AfD. Das hat vor 2 Monaten der ehemalige langjährige Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder, gesagt. Das christliche Menschenbild, so Kauder, verbietet jeden rassistischen und völkischen Unterton. Inwieweit hatte der christdemokratische Bundeskanzler Friedrich Merz bei seinen Stadtbildäußerungen der letzten 2 Wochen diese Implikationen des christlichen Menschenbilds im Blick? Über die sozialethischen und theologischen Dimensionen dieser Debatte spreche ich mit Dr. Nathalie Ehlert, evangelische Theologin und Religionswissenschaftlerin am Institut für Sozialethik der Universität Zürich. Ich grüße Sie, Frau Dr. Ehlert. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Hören wir zunächst noch mal rein, was der Bundeskanzler in Bezug auf Migration und Abschiebungspraxis genau gesagt hat.
Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort.
Alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit.
Inzwischen hat Friedrich Merz das ja etwas eingegrenzt und gesagt, Probleme machen diejenigen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, die nicht arbeiten, die sich auch nicht an Regeln halten würden und die würden auch das öffentliche Bild in den Städten bestimmen. Frau Dr. Ehlert, Sie forschen zu rassismuskritischer und postkolonialer Theologie. Welche Einstellungen, Haltungen oder Denkmuster hören Sie aus Friedrich Merz Aussagen? Sind die aus Ihrer Sicht getragen und gedeckt vom christlichen Menschenbild?
Ja, die Aussagen, die wir gerade von Friedrich Merz gehört haben, sind aus meiner Perspektive nicht vom christlichen Menschenbild gedeckt, denn bei ihm in seiner Kommunikation sieht man ganz klar einen latenten Rassismus und er hat gezeigt, wie eigentlich Gendered Racism funktioniert. Also der vermeintliche Schutz von Frauen wird bei ihm instrumentalisiert, um Stimmung gegen migrantische Menschen zu machen. Und das ist eine femonationalistische Rhetorik. Also der Körper der Frau wird bei ihm politisch vereinnahmt als Projektionsfläche für nationale Ängste und rassistische Fantasien. Und weil die Kritik daran unbequem ist, er ist ja vom Reporter nochmal kritisch zurückgefragt worden, ob er das nicht zurücknehmen möchte, ob er sich nicht dafür entschuldigen möchte. Da verschiebt er auch gleich diese Kritik schon auf die Frage des Reporters einzugehen, sagt Merz, er solle mal seine Töchter fragen. Und damit verlässt Merz eine politische Ebene und wechselt in so eine patriarchale, anekdotische Emotion. Also weg von der Verantwortung hin zu gefühlter Betroffenheit. Und diese Argumentation ist rassistisch, sie ist antifeministisch. Denn Frauen brauchen keinen Schutz vor den fremden Männern. Frauen brauchen generell in unserer Gesellschaft Schutz vor patriarchaler Gewalt und Misogynie. Und sie brauchen Schutz vor einer Politik, die die weibliche Körper für rassistische Narrative missbraucht.
Woran würden Sie konkret festmachen, dass es Herrn Merz hier bloß vermeintlich um den Schutz von Frauen geht? Spricht was dagegen, dass es ihm vielleicht doch tatsächlich darum gehen könnte?
Ja, ich würde sagen, seine Person und auch seine Politik sprechen dagegen. Friedrich Merz ist jetzt nicht dafür bekannt, ein Verfechter des Feminismus und feministischer Anliegen und von Frauenschutz zu sein. Sonst würde er sich ganz anders positionieren, wenn es um Gewaltschutz, Gewaltprävention geht, wenn es auch um reproduktive Gerechtigkeit geht. Das kann ich jetzt in der Politik von spezifisch Friedrich Merz, aber auch der CDU nicht erkennen. Und es ist sehr bequem, wenn man den muslimisch markierten Mann, den fremd markierten Mann als den problematischen Mann markiert und sich selbst inszeniert als emanzipatorisch aufgeklärt und als Partei oder auch Person, die für Schutz und Befreiung der Frau steht. Und man sieht eben in seinen Aussagen ganz klar, dass bestimmte feministische Argumente in dem politischen Kontext genutzt werden, um migrationsfeindliche oder integrationsdisziplinierende Politiken zu rechtfertigen. Das geschieht im rechten Rand, das geschieht aber auch im neoliberalen Mainstream. Das ist keine Randerscheinung, sondern das ist Teil einer breiteren gesellschaftlichen Logik, in der Feminismus instrumentalisiert wird, um bestehende Machtverhältnisse zu stabilisieren.
Die Äußerungen des Bundeskanzlers haben ja zu viel Protest und auch Empörung geführt. wenn die Aussagen, wie Sie sagen, jetzt eben von rassistischer, nationalistischer, antifeministischer Rhetorik geprägt waren, warum finden die denn dann aber andererseits auch Zustimmung bei vielen Menschen? Also eben auch Zustimmung und nicht nur Protest. Und auch gerade bei vielen, die sich selbst ja als DemokratInnen auch mit christlichem Menschenbild verstehen und sicherlich nicht als völkisch-frauenfeindliche RassistInnen sehen wollen.
Ja, das hat etwas damit zu tun, dass Rassismus und auch rassistisches Wissen, rassistische Überzeugungen keine Erscheinung des rechten, rechtsextremen Randes sind, sondern breit in der Gesellschaft vorhanden sind und normalisiert sind. Alle Menschen, die im postkolonialen, postnationalsozialistischen Deutschland aufgewachsen sind, sind rassistisch sozialisiert und verfügen über rassistisches Wissen. Und daher verwundert es auch nicht, dass nicht nur eine Minderheit, sondern vielleicht auch eine größere Gruppe von Personen innerhalb dieser Gesellschaft diesen Aussagen zustimmt, weil solche ethnosexistischen Argumentationsmuster, kolonialrassistischen Erzählungen, die den fremden Mann, den fremdmarkierten Mann als sexuell bedrohlich, archaisch und hypermaskulin porträtieren, sind tief in der Gesellschaft kulturell verankert. Das ist auch keine neue, moderne Erscheinung. Das sind Erzählungen, die gab es im 19. Jahrhundert, die gab es im 20. Jahrhundert und die bestehen auch im 21. Jahrhundert, wenn auch sehr viel subtiler als in der Vergangenheit fort.
Kann man dem denn mit dem christlichen Menschenbild, das ja irgendwie aus der christlichen Theologie vereinfacht gesagt abgeleitet ist, kann man dem damit irgendwie was entgegensetzen? Also ist die christliche Theologie denn frei oder, sagen wir mal, in gewisser Weise immunisiert gegen rassistische, patriarchale, antifeministische Strukturen?
Ich würde sagen, dass ein christlicher Glaube und Ideologien der Ungleichwertigkeit einander nicht ausschließen, auch wenn viele ChristInnen der Überzeugung sind, dass sie immun sind vor Diskriminierungsgedankengut und Ausschließmechanismen, sind sie natürlich nicht davor befreit, auch solchen Ideologien anzuhängen. Aber das christliche Menschenbild an sich ist ganz klar, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist, dass alle Menschen gleichwertig und gleichberechtigt sein müssen. Und darüber gibt es keine Diskussion. Aber natürlich leben wir nicht in einem Konstrukt. Wir leben in der Realität. Und auch Menschen, die sich christlich nennen, haben Gedanken, die ganz klar als rassistisch oder mikroaggressiv rassistisch einzuordnen sind.
In anderem Zusammenhang haben Sie, Frau Ehlet, den folgenden Satz geschrieben: Viele weiße ChristInnen empfinden es als eine massive Störung des eigenen Selbstbildes, sich mit dem eigenen rassistischen Wissen und rassistischer Sozialisierung auseinanderzusetzen. Wie kann es denn aus Ihrer Erfahrung gelingen, dass Rassismuskritik nicht in so einer Empörungsspirale stecken bleibt? Also was man in den letzten Tagen wahrnehmen konnte, auf empörte oder eben auf Rassismuskritik folgt wiederum Empörung über den Rassismusvorwurf und so weiter. Gibt es da irgendwie eine konstruktive Exit-Strategie aus Ihrer Erfahrung?
Ja, wir müssen als Gesellschaft ganz neu darüber nachdenken, wie wir Rassismus verstehen. Rassismus ist in Deutschland ein Begriff, der hochmoralisch aufgeladen ist. Und da sind wir natürlich geprägt durch das nationalsozialistische Terrorregime, weil wir in Deutschland ganz häufig Rassismus mit der genozidären Tötung von Menschen gleichsetzen, weil wir Rassismus häufig mit Nationalsozialismus oder Rechtsextremismus gleichsetzen und dabei vergessen, dass Rassismus sehr viele subtile Erscheinungsformen hat, dass Rassismus nicht nur die intentionale Gewalt oder die intentionale Herabwürdigung anderer Menschen ist, sondern man sich auch rassistisch verhalten kann oder rassistisch äußern kann, auch wenn man das gar nicht intentional tut. Rassismus kann auch nicht intentional sein. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass, wenn man die Kritik erhält, dass man gerade Rassismus reproduziert hat, dass man das nicht sofort als moralischen Angriff und als sozialethisches Unwerturteil versteht, sondern dass man erstmal in die Reflexion geht und nicht sofort in die Defensivstrategien und Bagatellisierungsmechanismen verfällt, sondern sich ganz offen hinterfragt, inwiefern habe ich gerade rechte Ideologie produziert oder inwiefern habe ich gerade weißes Dominanzverhalten reproduziert. Und ich glaube, wichtig ist es anzuerkennen, dass wir in einer strukturell rassistischen Gesellschaft leben, wo rassismusfreie Räume eine Illusion sind, die existieren nicht. Dass wir alle durch rassistisches Wissen, sowohl weiße Menschen als auch BIPOC, also People of Color, geprägt sind und dass man sich deswegen aufrichtig mit solchen Vorwürfen auseinandersetzt, dass wir daraus nicht eine hochmoralische Diskussion machen, sondern dass wir anerkennen, dass sich Rassismus eben auch in Mikroaggressionen sehr subtil zeigen kann.
Sagt Dr. Nathalie Ehlet. Sie forscht zu rassismuskritischer und postkolonialer Theologie. Sie ist evangelische Theologin und Religionswissenschaftlerin am Institut für Sozialethik der Universität Zürich. Vielen Dank, Frau Dr. Ehlet.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und wir kommen in Religion und Welt noch zu einem anderen Thema aus der vergangenen Woche. Wobei, eigentlich ist es ein Thema, das schon vor 13 Jahren begonnen hat. Eine Frau ohne Religionszugehörigkeit hat sich auf einen Job bei der Diakonie beworben, einer kirchlichen Arbeitgeberin. Die hatte sie gar nicht erst eingeladen, mit der Begründung, dass sie nur Mitarbeitende mit Kirchenzugehörigkeit einlädt. Ein Arbeitsrichter vom Bundesarbeitsgericht hatte damals entschieden, die Kirche muss der Bewerberin eine Entschädigung zahlen, weil sie aus religiösen Gründen benachteiligt wurde. Dieses Urteil wurde nun vergangene Woche aufgehoben vom Bundesverfassungsgericht. Das heißt, die Kirche bzw. die Diakonie darf bestimmen, wer für sie arbeitet. Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion kommentiert den Fall.
Manche Streitfälle, die von den Gerichten entschieden werden mussten, waren wirklich empörend. Etwa der Fall von dem Chefarzt im katholischen Krankenhaus, dem gekündigt wurde, weil er entgegen katholischen Prinzipien nach seiner Scheidung ein zweites Mal geheiratet hatte. Oder der Fall des Organisten und Chorleiters, der sich von seiner Frau trennte und mit der neuen Freundin ein Kind bekam. Auch ihm wurde gekündigt wegen Ehebruchs. In beiden Fällen haben die Betroffenen von deutschen Gerichten zunächst keine Hilfe erfahren, weil diese der Linie folgten, dass die Kirchen kündigen dürfen, wenn ihnen das Verhalten ihrer Mitarbeiter nicht schmeckt. Erst die europäischen Gerichte haben die Sache gerade gerückt. Beim jetzt entschiedenen Fall der konfessionslosen Vera Egenberger liegt die Sache etwas anders. Sie hatte einfach einen Job nicht bekommen, für den ausdrücklich Mitgliedschaft in der Kirche verlangt worden war. Sie war zwar ansonsten wohl sehr qualifiziert für die Stelle, aber sie hatte noch nicht auf den Arbeitsplatz vertrauen können. Trotzdem müssen auch solche Fälle von den Gerichten geprüft werden. Da ist die Vorgabe des Europäischen Gerichtshofs zu Recht ganz klar. Diskriminierung bei der Stellenvergabe darf nicht sein. Die Mitgliedschaft in der Kirche kann nur verlangt werden, wenn das für die Stelle wesentlich ist und eine solche Anforderung auch gerechtfertigt ist. Das Bundesverfassungsgericht akzeptiert nun diese Vorgaben, betont aber, dass die Kirchen nach dem Grundgesetz ein religiöses Selbstbestimmungsrecht haben. Das heißt, sie müssen nur plausibel machen, warum die Kirchenzugehörigkeit notwendig ist. Und wenn das plausibel ist, dürfen die Gerichte sich nicht an ihre Stelle setzen und eigenständig festlegen, was es aus ihrer Sicht für einen Job braucht. Das Signal, das das Verfassungsgericht aussendet, ist: Kontrolle ja, aber das Wort der Kirchen hat trotzdem großes Gewicht. Das werden vor allem diejenigen kritisieren, die darauf verweisen, dass die Kirchen sehr große Arbeitgeber in Deutschland sind. Dass es also für die, die keiner Glaubensgemeinschaft angehören, schwierig werden kann. Auf der anderen Seite hat die Entscheidung des Verfassungsgerichts auch eine freiheitliche Komponente. Sie bewahrt religiöse Freiräume in der Gesellschaft. Nicht alle müssen nach denselben Regeln funktionieren. Eine Glaubensgemeinschaft darf ihren jeweiligen Glauben und ihre Sichtweise hochhalten. Noch ist nicht sicher, ob der Europäische Gerichtshof akzeptiert, wie Karlsruhe den Freiraum der Kirchen interpretiert. Aber die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht stellen klar, es kommt immer auch darauf an, wie der Job konkret aussieht. Je wichtiger er für das Profil der Religionsgemeinschaft ist, umso mehr darf verlangt werden. Das bedeutet umgekehrt, bei vielen Stellen im kirchlichen Bereich kommt es nicht mehr auf die Mitgliedschaft an. Es ist daher gar nicht sicher, dass es noch viele Streitfälle geben wird.
Die Meinung von Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion. Und damit endet Religion und Welt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Matthias Alexander Schmidt.